Ja, schön euch zu sehen. Cool, dass ihr euch aufgemacht habt in Gottesdienst, wo eine Frau euch erzählt, was alles Schlimmes kommen wird. Man könnte schon hinterfragen, ob mit euch alles in Ordnung ist und mit mir sowieso, ne? Aber ich glaube, dass das Wort Gottes uns auferbaut. Auch das, wo Herausforderungen drin stecken. Du auch? Amen. Amen, okay, zwei haben Amen gesagt, das hilft, ne? Zwei oder drei. Ich würde auch gerne ganz kurz noch beten und Gott einladen, dass er uns hilft, zu verstoffwechseln, was wir hören. Vater Gott, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für die Offenbarung, die du deinem Sohn Jesus Christus geschenkt hast und die er persönlich und durch einen Engel unserem Bruder Johannes mitgeteilt hat vor vielen Jahren. Und Geist Gottes, ich danke dir, dass du heute redest zu jedem von uns, zu mir, zu jedem, der das heute oder einen anderen Tag hört. Wir laden dich ein, uns wach zu küssen, uns aufzurütteln, uns zu ermahnen, uns zu trösten, uns aufzubauen, je nachdem, was wir gerade brauchen. Wir wissen, du tust es in Liebe und du baust uns auf, egal was davon es ist. Herr, ich bete, dass du durch meine Gedanken denkst und durch meinen Mund redest, dass du möglichst alles von mir eliminierst und mir hilfst, ganz treu bei dem zu sein, was du heute gesagt haben möchtest. Ehre sei dir allein, Gott, in Jesu Namen. Amen. Amen. Ja, wenn ihr euch gerne intensiv mit dem Thema Offenbarung beschäftigt und ihr habt die anderen Teile vielleicht noch nicht gesehen oder nur ein paar gesehen, dann könnt ihr das nachholen. Online auf YouTube sind alle Teile verfügbar und der Deutschlands bester Produktionschef, ganz subjektiv. Unser Daniel hat aus Liebe zu uns, zu euch, in YouTube die ganzen Titel nochmal verändert. Also es ist jetzt, wir haben diese Überschrift 66 Zeugen eliminiert und wir haben einfach der letzte Zeuge, Teil 1 bis heute ist 9. In 14 Tagen gibt es die 10 und dann ist wirklich Feierabend. und ihr könnt das als Playlist auch nochmal im YouTube-Kanal extra abrufen, sodass ihr die nacheinander schauen könnt. Das ist eine Möglichkeit, das Thema zu vertiefen. Die zweite ist natürlich, studier das Buch selber ganz fleißig. Und eine dritte ist das Buch von Werner Kniesel. Leider gibt es das, was ich sehr schätze, nicht mehr. Das wird nicht mehr aufgelegt. Ich habe es nicht finden können. Es gibt aber ein neu überarbeitetes und wir haben ein paar mitgebracht. Und wenn du das haben möchtest, kannst du es dir hier vor Ort mitnehmen. Das kostet 14 Euro. Die kannst du ins Körbchen werfen oder der Gemeinde überweisen mit dem Hinweis Offenbarungsbuch oder so. Genau. Ich habe das noch nicht gelesen, ich habe reingeschaut, ich habe festgestellt, dass einige der spannendsten Dinge sind nicht drin, aber so das Gros von dem, wie er die Offenbarung deutet, ist drin. Und ich finde ihn, schätze ihn sehr. Unseren Bruder, er ist auch weit jenseits der 80, er hat auch einen Facebook-Kanal, habe ich gesehen, wo er Videos postet. Und also es ist super, ich bin für seinen Dienst total dankbar. Bist du dankbar für den Dienst von Menschen? Es gibt so viele, durch die ich gesegnet worden bin und nicht jeder ist prominent. Der Wichtigste sitzt da für mich. So, das ist ja spannend. Okay, das könnt ihr also machen, um euch da tiefer reinzubegeben. Dann möchte ich euch ganz kurz erzählen, bevor wir ins Thema einsteigen, wie es mir geht dabei. Mir geht es, ich habe ganz viele Fragen. Und wenn ich in einen Kommentar lese, dann denke ich, jetzt habe ich die Antwort. Dann lese ich den anderen Kommentar und denke, der sieht das wieder völlig anders. Und aus meiner einen Frage sind dann drei geworden oder so. Und auf der einen Seite erlebe ich eine unglaubliche Bereicherung, auch quer durch die Bibelverknüpfungen zu finden. Wir wissen, ich glaube, es sind über 800 Anspielungen aufs Alte Testament in der Offenbarung verborgen. Also es ist... It's a tricky thing, wie der Engländer sagt. Das hängt alles viel mehr zusammen, als wir glauben möchten. Und wir können die Bibel nur sauber mit der ganzen Bibel auslegen. Und man kann sich da total verrennen. David Pawson sagt, er kennt nur zwei Arten von Christen, wenn es um das Buch der Offenbarung geht. Die einen, die kriegst du nicht mehr davon weg. Die drehen auch so ein bisschen ab dabei. Und die anderen, die kriegst du nicht dazu, das zu lesen. Die sagen, nee, danke, lass mal gut sein. Und irgendwo zwischen diesen beiden Polen wünsche ich mir zu sein und möchte ich euch einladen, auch zu sein. Aber wenn wir es ganz, ganz einfach nehmen wollen, dann ist eigentlich nur eine Aussage des ganzen Buches wichtig. Und das ist so ein bisschen so ähnlich, wie bei den Rocky-Filmen. Kennt ihr die? Wisst ihr? Habt das? Wer hat Rocky gesehen? Irgendeinen. That's quite unbelievable to me, dass du einen, aber du hast weggeschaut, als sie sich geschlagen haben, oder? Ja, okay. Ich mag die und ich, ganz ehrlich, ich höre zurzeit ganz viel den Rocky-Soundtrack, sonst bin ich super heilig und mit Lukas, aber zurzeit ist das was, wo Gott zu mir redet. Und wenn du in Herausforderungen bist, also das ist so ein Rocky, das ist ein Boxer, einer, dem man nichts zutraut, der keine Kohle hat, ein ganz armes Schwein, dem keiner eine Chance gibt, der aber dann irgendwie sich buchstäblich durchboxt in professionelle Wettbewerbe und dann am Ende völlig unerwartet gewinnt. Und eigentlich das, also nachher kommen dann die Profi-Fans zu mir und sagen, was ich jetzt nicht richtig wiedergebe, aber eigentlich gewinnt er dadurch, dass er immer wieder aufsteht. Er kriegt so richtig die Fresse poliert, auf gut Deutsch gesagt, aber er steht wieder auf. Und ich weiß nicht, wo du gerade in deinem geistlichen Leben unterwegs bist. Also gefühlt für mich studieren ja einige gerade den Gegner mehr als den Herrn. Und die Melanie hat das, glaube ich, im Lobpreis super rübergebracht. Da bist du ja doch, Scanner lief kurz in die falsche Richtung. Das ist unser Fokus. Und in der Predigt heute, wir gucken auch auf den Teufel, weil in der Bibel stehen da so ein paar Informationen drin über den Antichrist und so weiter. Das habe ich auch da drin. Aber ich möchte uns alle ermutigen, das ist nicht unser Hauptstudienobjekt. Wir studieren nicht den Verlierer, wir studieren nicht den Bösen, wir studieren nicht hauptsächlich ihn, sondern wir schauen auf Jesus. Und wenn du Rocky schon mal gesehen hast, oder wenn nicht, dann spoilere ich dich jetzt. Teil 1, du denkst nicht, dass er gewinnt. Das ist furchtbar und es ist für mich auch schwer zu ertragen, diese eigentlichen Boxszenen zu gucken. Ich gucke da auch immer so, denke ich, also mir als Frau entgeht da einfach diese Art von Kampf gehen. Aber es ist super, dass die Männer das haben und ich glaube, es ist auch von Gott gegeben. Dieser Kampfgeist, dieser Spirit, dieses Nicht-Aufgeben, dieses sich durch Schmerzen und Widerstände durchbeißen und immer wieder aufstehen. Okay, jetzt kommt der Spoiler. Am Ende gewinnt er doch. Und egal, was waren jetzt auch in den prophetischen Worten so ein bisschen drin, was an Dunkelheit kommt oder wie schnell die Wehen kommen oder auch nicht. Vielleicht haben wir auch die nächsten 100 Jahre Sendepause. Kein Krieg, keine Seuche, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Vielleicht kommt der Herr in 1000 Jahren, vielleicht kommt er vor Weihnachten. Wichtig ist, dass wir vorbereitet sind, dass wir uns aber nicht fertig machen lassen von negativen Dingen, sondern dass wir wissen, wir gewinnen! Yes. Mist, jetzt hat sogar der eigentlich was anderes machen wollte, kurz zugehört. Nee, entschuldige die Störung. Wir gewinnen! Hey, in 14 Tagen darf ich mich da voll drauf fokussieren, nach zweimal Trübsalzeit und vorher dem ganzen Kram. Wir gewinnen. Er gewinnt. Und weil wir zu ihm gehören, gewinnen wir. So, stell dir vor, Golgatha, das Kreuz, das sah ja auch voll nach Niederlage aus. Und Jesus sah schlimmer aus als Rocky. Mel Gibson hat es wahrscheinlich am treffendsten dargestellt, was einen Film betrifft. Und alle haben gezählt. Wie weit zählt man? Bis 9, richtig? Und wenn er dann liegen bleibt, hat er verloren. Stimmt das? Ja. Okay. Und kennt ihr, fällt mir jetzt gerade eins, ein witziges Bild. Kennt ihr eigentlich die Zahl, die symbolisch für Jesus steht? Welche Zahl ist das? Jein, die steht für Gott. Nein. Auch nicht die 9. Das ist für die Vollkommenheit Gottes. Exactly, die 8. Die 8 ist die Zahl des Neuanfangs. Vollständigkeit ist die 7 und dann kommt etwas Neues. Jesus hat einen neuen Bund gebracht. Neues Leben schenkt er uns. Erster Neuanfang. Komm, wir machen mal was Lustiges. Wir zählen mal bis 8, stellen uns Jesus am Boden vor und dann rufen wir, er ist auferstanden. Habt ihr Bock? Ich hab Bock. Okay, da liegt er. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Er ist auferstanden! Okay, war schon relativ dramatisch. Wäre noch bestimmt eine Steigerung drin, aber darauf verzichten wir heute. Okay, wir haben uns das letzte Mal die Kapitel 6 bis 11 angeschaut. Und ja, haben uns diese vier apokalyptischen Reiter betrachtet, ihr erinnert euch vielleicht. Und von Albrecht Dürer gibt es so eine Zeichnung, und es gibt bestimmt von anderen Künstlern auch Bilder, die haben versucht, es darzustellen, diese Pferde in den verschiedenen Farben und was sie bedeuten. Wir haben uns die Parallelen zu Matthäus 24 angeschaut und diese Liste von Dingen, die kommen werden, so wie Jesus sie auch da übrigens in drei von vier Evangelien beschreibt. Du findest diese Art Endzeitrede sowohl bei Matthäus als auch bei Markus, obwohl der nur so ein kurzes Evangelium hat, ist es auch bei ihm drin und bei Lukas. Und das ist ziemlich spannend, finde ich. Also, was kam da drin vor? Falsche Retter, falsche Christusse, Menschen, die behaupten, sie seien von Gott gesandt. Das wird es geben. Verführung war dann ein wesentliches Merkmal. Irrlehre, Betrug in der letzten Zeit, Kriege und Gerüchte von Kriegen, Hungersnöte, Seuchen, Erdbeben, Hass gegen die Christen, Christenverfolgung, Verrat in den eigenen Reihen, Lieblosigkeit, Hass, weltweite Verbreitung des Evangeliums, besondere Zeichen in Jerusalem, in Israel. Ja, das war's. Und wir haben uns dann angeschaut, welche Zorngerichte Gottes ausgegossen werden in dieser Zeit, die vermutlich 7 Jahre dauert und die zweite Hälfte, die letzten 3,5 Jahre sind diese schlimmste Zeit. Und dann liegt es dran, wie du die Bibel deutest, ob du denkst, dass die treuen Christen dann noch da sind oder ob sie vorher entrückt werden. Aber letzten Endes spielt auch das keine Rolle, so denke ich, weil wir müssen vorbereitet sein. Niemand hat uns ein leichtes Leben ohne Widerstände versprochen. Und die Menschen, die Geschichten der Menschen, die uns die Bibel erzählt, sie sind alle nicht voll von Harmonie und es ist alles immer glatt gelaufen. Da sind ganz schöne Kämpfe drin. Und wenn ich Paulus lese, was er beschreibt, wo er alles durchgegangen ist, Schiffbruch und Steinigung und Schläge und Widerstand und er ist immer wieder aufgestanden. Das ist auch ein Rocky, das ist auch einer, der sich durchgebissen hat. Und egal, wo du gerade drin stehst, es ist einfach, glaube ich, ein Ruf Gottes in der Luft, steh wieder auf. Warte nicht, bis die 9 gezählt werden, bleib nicht passiv liegen. Der größte Überwinder aller Zeiten, wenn du Kind Gottes bist, der lebt in dir. Und der motiviert dich, echt aufzustehen und deinen Platz einzunehmen. Mein erster Gedanke heute ist, Gott ist derselbe. Das ist so, wo ich drüber nachdenken musste. Gott ist derselbe im Alten und im Neuen Testament. Es gibt Christen, die fürchten auch das Alte Testament, weil, ja, ich weiß, da gibt's Dinge, die sind schwer zu verstehen und Zusammenhänge. Und ich verstehe auch nicht alles. Ich verstehe vieles auch nicht. Aber ich weiß, dass eins stimmt, was Susan eben wiedergegeben hat. Gott ist gut und nur gut. Und wenn wir eine Schlussfolgerung ziehen, die ein anderes Licht auf Gott wirft, wissen wir immer, wir haben eine falsche Schlussfolgerung gezogen. Wir müssen neu revidieren oder ganz demütig sagen, ich weiß es nicht, ich verstehe es nicht, aber Gott, ich vertraue dir. So, liebe Ehefrau, hast du deinen Mann schon mal nicht verstanden? Aber meistens hat er es einfach nur gut gemeint und nur völlig anders gedacht als du. Stimmt's? Weil Männer sind anders als Frauen. Und nicht nur, weil sie mit oder nicht mit Puppen oder die sind einfach anders. Und das ist in Ordnung und das ist wunderschön. Und ich muss meinen Mann nicht verstehen, um ihn zu lieben. Ich muss, ja. Es gilt auch umgekehrt. Ja? Dreht's um, ihr Männer. So, manchmal denke ich so, ja, du bist so anders als ich. Preis dem Herrn. Und alles andere wäre ja auch langweilig, ne? Sich selber zu heiraten, ist ja völlig fad. Und wir müssen Gott auch nicht verstehen, wir müssen nicht alles wissen. Ich glaube, man kann ein ganzes Menschenleben ausgeben zum Studium der Offenbarung und nicht alles finden und erschöpfen, behaupte ich mal. Aber man braucht es auch nur einmal lesen, um den tiefsten Sinn der Botschaft zu erfassen. Die zu Gott halten, werden mit ihm gewinnen. obwohl es zwischendrin nicht immer einfach ist. Punkt. Gott ist derselbe. Und der Bernd hat eine ziemlich coole Predigt gehalten vor ein paar Jahren. Ich glaube, es war an Weihnachten. Die heißt Jesus 3D. Wenn du die noch nie geguckt hast, guck die dir mal an. Weil da spricht er über den präinkarnierten Jesus. Jesus vor seiner Fleischwerdung. Im Alten Testament, wo der Engel des Herrn steht. Und er gibt uns da ein paar fantastische Gedanken mit. Das ist richtig, richtig cool. So, das ist irgendwie alles zusammen. Und Gott ist Liebe, ja, aber Gott ist auch Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit hat Geduld. Gerechtigkeit gibt Chancen. Gerechtigkeit gibt gelbe, mittelgelbe, dunklergelbe, noch dunklergelbe, orangene, dunkelorangene, ganz dunkelorangene Karten. So empfinde ich Gott. Und dann irgendwann gibt's die rote, irgendwann ist es vorbei. Und das ist an dem Tag, an dem du stirbst oder entrückt wirst. An dem Tag ist es vorbei. Und so lange haben wir immer wieder Chancen, zu Gott umzukehren, unser Leben neu auf ihn auszurichten. Und dann werden wir Rechenschaft geben. Es gibt das Lohngericht für die Christen und es gibt das Gericht, da kommen wir das nächste Mal auch drauf. Das ist so ein nicht so ganz harmloser Aspekt. Es gibt ein Endgericht, wo es eine Entscheidung gibt. Himmel oder Hölle. Gerettet oder verloren. Aber Gott ist so geduldig, dass er wartet. Aber diese Geduld und die Zeit der Gnade, in der wir jetzt leben, die darf uns nicht in dem Irrglauben lassen, dass Gott keinen Zorn hat und dass es keine Abrechnung gibt für alle Dinge, die getan wurden. Und die Rechnung bezahlst entweder du oder du nimmst den Blankoscheck, den Jesus am Kreuz dir überreicht hat und sagst Dankeschön. So, das ist die Entscheidung, die wir treffen. Hebräer 13,8 sagt, Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und in alle Ewigkeit. Okay, zweiter Punkt. Die Frau und der Drache. Wir können nicht alle Bibelstellen lesen, aber ich würde gerne dieses lesen, Kapitel 12 ab Vers 1. Also du kannst es gerne mit mir aufschlagen. Und diesen Text schauen wir uns zusammen an. Das ist auch gleichzeitig die schwerste Stelle der Passagen, die wir uns heute angucken. Weil ich habe zwei Auslegungen gefunden und ich kann mich nicht entscheiden. Die eine gefällt mir eigentlich besser, aber die ist an einer Ecke nicht rund. Die andere ist rund, aber die gefällt mir nicht so richtig gut. So, wir machen keine Abstimmung und es ist am Ende auch völlig wurscht, weil es nicht zentral ist. Aber es ist sehr spannend, einmal darüber nachgedacht zu haben. Wir lesen Offenbarung 12, Vers 1 folgende. Und ein großes Zeichen erschien im Himmel. Eine Frau mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen. Und auf ihrem Haupt eine Krone mit 12 Sternen. Und sie war schwanger und schrie in Wehen und Schmerzen der Geburt. Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel. Siehe, ein großer feuerroter Drache. Der hatte 7 Köpfe und 10 Hörner und auf seinen Köpfen 7 Kronen. Und sein Schwanz zog den dritten Teil der Sterne des Himmels nach sich und warf sie auf die Erde. Und der Drache stand vor der Frau, die gebären sollte, um ihr Kind zu verschlingen, wenn sie geboren hätte. Und sie gebar einen Sohn, einen männlichen, der alle Heidenvölker mit eisernem Stab weiden wird. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und seinem Thron. Und die Frau floh in die Wüste, wo sie einen von Gott bereiteten Ort hat, damit man sie dort 1260 Tage lang ernähre. Und es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen und der Drache und seine Engel kämpften. Aber sie siegten nicht und ihre Stätte wurde nicht mehr im Himmel gefunden. Und so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange, genannt der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. Er wurde auf die Erde hinabgeworfen und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus. Denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte Tag und Nacht. Und sie haben ihn überwunden, sag mal überwunden, überwunden um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Darum seid fröhlich, ihr Himmel und die darin wohnt. Wehe denen, die auf der Erde wohnen und auf dem Meer, denn der Teufel ist zu euch herabgekommen und hat einen großen Zorn, da er weiß, dass er nur wenig Zeit hat. Und als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau, die den Knaben geboren hatte. Und es wurden der Frau zwei Flügel des großen Adlers gegeben, damit sie in die Wüste fliegen kann an ihren Ort, wo sie ernährt wird, eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit, fern von dem Angesicht der Schlange. Und die Schlange schleuderte aus ihrem Maul der Frau Wasser nach, wie einen Strom, damit sie von dem Strom fortgerissen würde. Und die Erde half der Frau, und die Erde tat ihren Mund auf und verschlang den Strom, den der Drache aus seinem Maul geschleudert hatte. Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, um Krieg zu führen mit den übrigen von ihrem Samen, welche die Gebote Gottes befolgen und das Zeugnis Jesu Christi haben. Gibt es hier Leute, die die Gebote Gottes befolgen und das Zeugnis Jesu Christi haben? Dann hast du einen Feind, so wie er hier beschrieben ist. Okay, die Fragen, die sich natürlich stellen, sind diese. Wer ist der Drache? Wer ist die Frau und das Kind? Okay, Grundschule, erste Klasse. Wer ist der Drache? Der Böse? Satan, genau. Hat die Bibel uns selber verraten? Die alte Schlange, Vers 9 war das. Teufel, Satan und so weiter. Easy. Jetzt die spannende Frage. Wer ist die Frau? Und wer in aller Welt ist das Kind? Ja, da gibt es spannende Ideen. Die Katholiken haben natürlich eine Idee. Was sagen unsere lieben katholischen Geschwister? Wer ist die Frau? Maria. Genau. Und das Kind ist Jesus. So. Das glaube ich überhaupt nicht. Und dann gibt es Leute, die sagen, die Frau ist das Volk Israel und das Kind ist wieder das Gleiche, auch Jesus, der ja aus dem Volk der Juden hervorgegangen ist. Was nicht passt, was nicht rund ist, ist, dass Jesus zu Johannes sagt am Anfang, ich habe es irgendwo notiert, ich glaube im ersten Kapitel der Offenbarung, ja hier ist es, 1,19, da sagt Jesus zu Johannes, schreibe, was du gesehen hast, was ist und was nach diesem geschehen soll. Ich würde das jetzt so verstehen, beschreibe die Gegenwart, die ich dir zeige und die Zukunft. Aber Johannes hat das paar 90 nach Christus aufgeschrieben. Das heißt, Jesus war schon lange gestorben, auferstanden und wieder im Himmel. Das heißt, es würde nicht richtig vom Timing her passen. Das ist halt das eine Problem, was wir haben. Eine weitere Auslegung, eine dritte sagt, die Frau ist die Gemeinde, das geistliche Israel. Diese Gemeinde bringt Kinder in diese Welt und hat immer mehr Nachkommen, weil dieser Sohn steht ja symbolisch auch nur für eine Gruppe von Menschen. So wie die Hure später, die das Gegenteil von dieser Frau jetzt ist oder von der Braut Christi, die keusch und rein und weiß gekleidet ist. Es ist interessant, diese ganzen Symboliken zu studieren. Also die dritte Variante, Gemeinde Jesu ist die Frau und Kinder sind einfach neue Christen, die auch während der Trübsalzeit sich bekehren werden, neu zum Glauben kommen werden. Ja, so richtig rund ist keins davon. Meine größten Sympathien sind für die dritte Auslegung vorhanden. Aber ja, ich werfe jetzt mal nicht in den Raum, welche Fragen ich dazu habe, sonst ist die Zeit um. Werner Kniesel sagt, er denkt, dass die Offenbarung in Kapitel 11 zu einem gewissen Abschluss gekommen ist und dass ab Kapitel 12, wo wir uns jetzt befinden, quasi eine Wiederholung mit mehr Details ist und eine Beschreibung dessen, was geschehen wird. Wir haben als Indiz, wer dieses Kind ist, ja diesen Hinweis, wird die Heiden mit eisernem Stab weiden. Es gibt zwei Schriftstellen, wo diese Handlung beschrieben wird. Vielleicht gibt es mehr, ich kenne zwei. Wer weiß, wo die stehen und wer damit beschrieben wird. Wer wird die Heiden mit eisernem Stab weiden? Der Messias Jesus. Im Psalm 2 wird das auch vorhergesagt, Vers 8 und 9. Aber wer wird das noch tun?
Wir.
Oh, denkst du, jetzt hatte ich gar nicht vor. Na, wenn du mit Jesus unterwegs bist, musst du tun, was Jesus will. Und das kannst du finden am Ende des Sendschreibens an die Gemeinde in Thyatira, in Offenbarung 2, Vers 20 steht das, dass wir mit ihm Gericht halten, dass wir mit ihm die Heidenvölker mit eisernem Stab weiden. So sind beide Auslegungsvarianten von dem her möglich. Ah, noch eine vierte, dann hören wir auf. Eine vierte Auslegung ist, es handelt sich um die 144.000 Juden. Scheinbar, da gibt es auch unterschiedliche Ansichten, unverheiratete Männer, die von Gott auserwählt für eine besondere Aufgabe gebraucht werden in dieser Trübsalzeit. Und die Ausleger, die das sagen, diejenigen, die sich zu Christus bekehrt haben aus dieser Gruppe Juden, werden entrückt und die anderen werden in der Wüste verborgen. Mutter, Sohn, so. Was wir auf jeden Fall auch präsent haben an tiefer Symbolik, ist die Frau mit den 12 Sternen in ihrer Krone. Wer Teil 1 noch im Kopf hat, weiß, wo tauchen die Sterne schon mal auf als Symbol? Genau, in Kapitel 2 und 3. Und sind meiner Überzeugung nach eben die Leiter, die Pastoren der 7 Gemeinden. Sind also menschliche Personen. An anderen Stellen werden auch Engel Wesen als Sterne bezeichnet. Beides ist vorhanden. Schon im Alten Testament bei Josef, Sonne, Mond und Sterne, seine Brüder und er. Also da ist, lies die Bibel und du wirst Zusammenhänge denken und dir fliegen die Ohren im Wind und du denkst, wow, das habe ich ja noch nie gefunden. Lieber Gott, was bedeutet das? Ja, 12 Sterne, 12 Personen, die herrschen, können natürlich die 12 Patriarchen sein. Das würde mit Israel super passen, mit dieser Auslegung. Können aber auch die 12 Apostel sein, würde zur Gemeinde super passen. So, take your choice. Sucht euch was aus. Die 7 gekrönten Hörner des Drachen. Auf die will ich noch und dann gehen wir weiter. Eine Krone ist ein Symbol für Macht, für Herrschaft. Genau. Die stehen, da sind sich die meisten Bibelausleger einig, da habe ich Kommentare gelesen, die haben alles selber gesagt, zumindest die, die ich zu Rate gezogen habe, die sagen, das sind alle Weltreiche, die es jemals in der Menschheitsgeschichte gab. Angefangen mit dem ägyptischen Weltreich, dem assyrischen, dem babylonischen, dem medopersischen, dem griechischen, dem römischen und dem, das noch kommen wird, dem antichristlichen. Okay, wir gehen weiter. Kapitel 13, das lesen wir nicht, aber ihr habt bestimmt schon davon gehört, sogar Leute, die keine Christen sind und gar nicht so in der Bibel unterwegs sind, haben sich schon mit den 2 Tieren beschäftigt. Und da lese ich Auszüge vor aus dem Kapitel. Dann sah ich ein Tier aus dem Meer aufsteigen, das 7 Köpfe und 10 Hörner hatte. Und auf seinen Hörnern hatte es 10 Kronen. Und auf jedem Kopf stand ein Name, der Gott verspottete. Dieses Tier sah aus wie ein Panther, aber es hatte Bärentatzen und ein Löwenmaul. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Macht. Und ich sah, dass einer der Köpfe des Tieres offenbar tödlich verwundet war. Aber die tödliche Wunde wurde geheilt und die ganze Welt staunte über dieses Wunder und folgte dem Tier. Sie beteten den Drachen an, weil er dem Tier solche Macht gegeben hatte. Und sie beteten das Tier an und es erhielt die Macht, 42 Monate lang zu tun, was es wollte. Wir haben eben in Kapitel 12, es kommt immer wieder dieser Zeitraum, 1260 Tage, das sind dann 3,5 Jahre, wenn du die Monate mit 30 Tagen rechnest. Das sind 42 Monate, sind 3,5 Tage, dann die 3 Zeiten und eine halbe, sind immer kommt dieser Hinweis auf diesen Zeitraum. Das scheint also Gott wichtig zu sein, dass wir das wissen. Das ist also dieses Tier aus dem Meer, was Johannes sieht. Genau, und am Ende kommt dann noch, es erhielt Macht über alle Stämme, über alle Völker, alle Sprachen und alle Nationen. Alle Menschen, die auf dieser Erde wohnen, werden es anbeten. Alle, deren Namen nicht seit der Schaffung der Welt im Buch des Lebens aufgeschrieben sind. Dann kommt das Tier aus der Erde. Johannes beschreibt, ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen. Es hatte zwei Hörner wie ein Lamm und sprach mit der Stimme eines Drachen. Es hatte alle Macht des ersten Tieres und brachte alle, die dieser Welt angehören, dazu, das erste Tier anzubeten, dessen tödliche Wunde geheilt worden war. Es wirkte erstaunliche Wunder und ließ vor den Augen der Menschen Feuer vom Himmel auf die Erde regnen. Und mit den Wundern, die es mit der Erlaubnis des ersten Tieres tat, verführte es die Menschen, die auf der Erde wohnen. Einmal mehr ist es wichtig, dass wir uns von Wundern alleine nicht überzeugen lassen. Wenn ein Mensch dir seine Glaubwürdigkeit in geistlicher Hinsicht präsentieren möchte. Ja, Jesus hat gesagt, ihr solltet mir glauben aufgrund der Zeichen, die ich tue, weil er alle Prophetien erfüllt hat und weil er sich gezeigt hat als der Messias. Und gleichzeitig werden wir nicht durch unsere Wunderwerke erkannt, sondern an der Liebe, die wir zueinander haben, dass wir Jünger von Christus sind. 1. Korinther 13 sagt, du kannst die tollsten Dinge vollbringen und alles wissen. Du kannst jede Krankheit von jedem im Saal wissen. Du kannst was auch immer für tolle Offenbarungen haben und jeden heilen können. Wenn du keine Liebe hast, bist du nichts aus Gottes Perspektive. Jemand, den ich sehr schätze, der auch schon beim Herrn ist und von dem ich immer noch viel lernen kann durch seine Materialien, ist John Paul Jackson. Und der sagt von sich, ich war die ersten 10 Jahre, wo ich mit Gott in meinem Dienst unterwegs war, ein sehr begabtes Nichts. Ich habe zwar viel drauf gehabt und Gott hat mir Gaben gegeben, die awesome sind, aber ich hatte keine Liebe. Ich war wie ein kalter Fisch und darum war ich nichts. Ja, die arbeiten also zusammen, die zwei Tiere, und dann, klar, müssen wir das lesen. Das mögen ja viele Menschen. Das zweite Tier verlangte, dass jeder, ob groß oder klein, reich oder arm, Freier oder Sklave, sich ein Zeichen auf die rechte Hand oder auf die Stirn prägen ließ. Ohne dieses Zeichen, das entweder der Name des Tieres oder das Zahlensymbol seines Namens war, konnte niemand irgendetwas kaufen oder verkaufen. Man benötigt Weisheit, um das zu verstehen. Wer Verstand hat, der errechnet die Zahl des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschen. Sie lautet 666. Oh, was hat die Menschheit sich angestrengt und hat diesen Stempel schon ganz vielen aufgedrückt, die in der Geschichte aufgetaucht sind. Natürlich Nero, bisschen zu Stalin, Hitler dürfen wir nicht vergessen. Irgendeiner hat es irgendwie geschafft, durch irgendeine Rechnung von hinten, durchs Auge nach vorne noch die 666 dem auch noch aufzudrücken. Aber wir, glaube ich, verrennen uns da in Dinge, weil Gott gibt uns Informationen, aber er lässt uns auch ein bisschen im Regen stehen mit Rätseln. Und es gibt einen Ausleger, der Rick Renner, der sagt, es hat überhaupt nichts damit zu tun, auch wenn es technisch möglich ist, dass du einen Chip implantiert bekommst, das kann man sich natürlich so vorstellen, möglicherweise ist das so, sondern er sagt, es hat etwas damit zu tun, wen du anbetest und unter wessen Regeln du dich unterwirfst. Wenn du die ersten Teile angehört hast, zum Beispiel als ich über Thyatira gesprochen habe, da gab es ja die Isabel, die sich selbst Prophetin nannte und die Christen ermutigt hat, Kompromisse einzugehen, damit sie wirtschaftlich keinen Schaden leiden. Da gab es diese Handelsgilden, wo Orgien sexueller Art gefeiert wurden, wo übelste Sünde geherrscht hat und du musstest quasi Mitglied sein, du musstest diese Sache mitmachen, um einen Marktplatz zu haben, deine Ware zu verkaufen, einkaufen zu können. Du musstest anbeten, diese furchtbaren Gottheiten, um wirtschaftlich irgendwie über die Runden zu kommen. Und das ist auch eine ziemlich krasse Sache. Die Weltreiche übrigens, die wir uns eben angeguckt haben, die sind alle polytheistisch, die hatten alle ganz viele Götter. Und das antichristliche Reich wird wohl auch so sein. Und diese Bestrebungen nach einer Welteinheitsreligion, das schreit alles so in diese Richtung, dass man da Dinge miteinander vermischt und uns glauben machen will, das ist jetzt das Ding. Das ist politisch korrekt. Andrew Womack sagt was ganz Krasses. Er sagt, politische Korrektheit ist der Geist des Antichristen. Kannst du mal tief drüber nachdenken, heute Mittag beim Nickerchen oder vorher. Fand ich eine ziemlich krasse Aussage, aber sehr bemerkenswert. Okay, aber ich sag uns was und dann gehen wir weiter zu dieser Zahl. Für was steht denn die Zahl 6 in der Bibel? Für den Menschen. Warum steht die Zahl 6 für den Menschen? weil der Mensch Strebermann. Ja, hey, du hast gedacht, du kennst deine Bibel. Mir geht's letzte Woche der Fred, als der ständig Bibelstellen auswendig aufgesagt hat, habe ich gedacht, Mann, warum kann er das? Weil er fleißig war. Was habe ich gemacht letzte Woche? Auswendig gelernt. Beim Soundcheck für mein Mikrofon, wenn ich predigt habe, habe ich immer Psalm 23 gesagt. Ich will neue Bibelstellen, also nicht für den Soundcheck, sondern ich will voll sein, sodass du, wenn du so bupp machst, dann kommt irgendein Bibelvers aus mir rausgesprungen und zwar korrekt zitiert. Und die haben das auf Englisch und auf Deutsch. Deutsch ist nicht mal ihre Muttersprache. Hello? Lass uns unseren Arsch hochkriegen, nicht da liegen bis 8,5. Hallo? Hä? Wir können das auch. Sag nicht, so wie der, das kann ich nicht, dann mache ich das immer. Ja! Wiederholung ist die Tochter der Weisheit. Bei Klavierspielen weißt du, dass die Passage, die du nie hinkriegst, immer und immer und immer und immer und immer wieder. Das passiert nicht von alleine, aber wir können das. Du kannst mehr. Okay, die 6 ist die Zahl des Menschen. Kommt vor der 7, die Zahl Gottes, der Vollkommenheit ist. 6 ist immer unvollkommen. Der Mensch ohne Gott ist eine arme Wutz. Aber mit ihm ist alles wundervoll. Jetzt haben wir eine dreifache 6. Es klingt wie die unheilige Dreieinigkeit. Oder aber, so hat es ein Ausleger beschrieben, wie ein Mensch, der partout Gott sein will. Was hat der Teufel gesagt? Kannst du bei Hesekiel, den Melli heute zitiert hat, nachlesen? Ich glaube Kapitel 28, bei Jesaja 14. Ich weiß es besser. Ich will hinaufsteigen. Ich mache meinen Thron neben dem von Gott. Der hat mir doch gar nichts zu sagen. So, das ist der Geist. Das ist der Geist der 666. Das ist der Geist der Gesetzlosigkeit. Von dem liest du sehr viel im Neuen Testament. Und wenn du mal den Streamskurs die Kunst Gottes Stimme zu hören mitgemacht hast, dann weißt du, wir haben eine ganze Session darüber gemacht, über Unterordnung, Rebellion, den Geist der Gesetzlosigkeit. Aber es ist heute eine Tugend. Heute ist es eine Tugend, Autorität grundsätzlich zu verurteilen. Natürlich muss Missbrauch von Autorität bestraft und geahndet werden. Das ist nicht der Punkt. Aber Autorität ist Gottes Antwort auf viele Probleme, die Menschen haben. Menschen einzusetzen, Menschen zu berufen, eine Ordnung aufzurichten und nicht einen Krampf an Zuständigkeiten oder an Verantwortlichkeiten. Es ist keine Bedrohung, sondern ein Segen. Und der Mensch, der unbedingt Gott sein will, der diese Zahl dann als Symbol hat, das ist der, der das Gleiche erlebt, so stelle ich mir es vor, was Jesus in Matthäus 4 erlebt hat. Matthäus 4, 8 bis 10. Wiederum nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg, das ist die dritte Versuchung von Jesus, und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Und spricht zu ihm, dieses alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da spricht Jesus zu ihm, Dankeschön.
Nein.
Da spricht Jesus zu ihm, boah, das ist ja cool.
Nein.
Was muss ich denn dafür tun? Was sagt Jesus? Weiche, Satan! Das solltest du manchmal auch sagen, wenn du irgendwelche doofen Gedanken hast, die dich weg von Gott ziehen. Hau ab! Halt's Maul! Denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Okay, jetzt kommen hier so ganz viele tolle Symbole, die lassen wir mal aus Zeitgründen weg und geben ganz viel Gas. Es wird also eine Weltregierung geben, die in der Hand eines einzigen Mannes ist. Und es wird eine Weltreligion geben. Die Tiere, mit denen dieses Tier hier beschrieben wird, der Panther, der Bär und der Löwe, wurden alle, habe ich gelesen, als Symboltiere für Revolutionen verwendet. Fand ich auch interessant. Der falsche Prophet, dieses zweite Tier, das erste ist der politische Führer, das Tier aus dem Meer. Das Meer steht hier symbolisch nicht für den Pazifik oder den Atlantik, sondern für die Masse der Menschen. Und das Land, das ist jetzt ein bisschen spekulativ, steht oft in der Bibel, vielleicht auch an dieser Stelle, für das Volk der Juden. So kann es also sein, dass der politische Führer irgendein Mensch ist aus der Masse und der zweite, der religiöse Führer, von seiner Herkunft her ein Jude. David Pawson hat in einem seiner spekulativsten Momente in einer Predigt gesagt, er glaubt, der erste ist ein Araber und der zweite ist ein Jude. Eine spannende Idee. Friedensvertrag mit Israel, keine Ahnung. Da ist Platz für viel Fantasie, aber auch hier, reg dich nicht zu sehr drüber auf. Es könnte auch ein bisschen anders sein. Wichtig ist, dass du vorbereitet bist auf die Wiederkunft vom Herrn. Diese führen also die Rebellion gegen Gott an und der Drache ist dann wie Gott der Vater. Der Antichrist ist anstelle von Christus dieser politische Führer, der falsche Prophet, der aussieht wie ein Lamm und redet wie ein Drache. Ich meine, das kann man auch ohne tiefe Symbolstudium kapieren. Lamm, aber hat den Spirit eines Drachen. Genau. Dann kommt Kapitel 14 und 15, das möchte ich sowieso nur streifen. Da kriegen wir Einblick in den Himmel. Das Lamm seiner Erkauften. Oh, da habe ich euch unterschlagen. Genau, der Geist der Gesetzlichkeit. Ich mache meine eigenen besseren Regeln, mir hat keiner was zu sagen. Oder der Satanistenbibel, jeder tue, was er will. Das ist das goldene Gesetz des Teufels. Das Lamm seiner Erkauften und die Engel, das kannst du einfach lesen und auf dich wirken lassen. Und dann kommt es zur Eröffnung des finalen Gerichts. Das sind das letzte Mal sieben, dreimal sieben, die Schalen, die dann ausgegossen werden. Das erste ist, Menschen mit dem Malzeichen des Tieres bekommen ein böses, schmerzhaftes Geschwür. Bei der zweiten Schale wird das Meer zu Blut. Bei den ersten Gerichten habt ihr gemerkt, es war immer nur ein Teil, ein Drittel am Anfang von dem, was da verdorben oder beschädigt wurde. Und hier wird das komplette Meer zu Blut und alle Lebewesen darin sterben. Die dritte Schale sind dann alle Binnengewässer, Flüsse und andere Wasserquellen. Die vierte Schale, große Hitze, die Menschen versenkt. Die fünfte Schale, Finsternis und großer Schmerz der Menschen. Die sechste Schale, der Euphrat vertrocknet. Und die siebte Schale sind dann Stimmen, Donner, Blitze und ein großes weltweites Erdbeben. Zentnerschwerer Hagel fällt vom Himmel auf die Menschen. Dann erzählt uns das Wort Gottes. Ah, das habe ich euch jetzt. Oh, das habe ich doch so schön gemacht. Habt das nochmal. Könnt ihr euch auf YouTube ja holen und dann einen Screenshot machen. Dann habt ihr eine schöne Übersicht, wenn ihr wollt. Die Hure Babylon ist das nächste. Und Babylon ist auch wieder ein symbolischer Name. Es ist nicht eine Frau, sondern ein Ausdruck, eine Beschreibung Gottes für das Weltsystem des Tieres, für die wirtschaftliche und politische Organisation Babylon. Wenn wir uns damit beschäftigen, was Daniel in Babylon erlebt hat zum Beispiel, gibt uns das viel Aufschluss. Ich habe Anfang des Jahres eine Predigt gehalten, die hieß Kulturschock. Da habe ich eine ganze Menge darüber gesagt. Ich habe die heute Morgen selber nochmal gelesen und es war voll spannend. Also habe das auch nicht mehr gewusst, was ich da aufgeschrieben habe. Aber es wiederholt sich dasselbe, dieselbe Verführung bei den Gemeinden, an die sieben Sendschreiben gerichtet sind. Und es geht immer um dasselbe. Und bei uns heute geht es auch immer um dasselbe. Es geht unter den Christen darum, ist Heiligung noch wichtig? Kann ich nicht leben wie die Welt und trotzdem in den Himmel kommen? Ist es nicht egal, mit wem ich schlafe? Ich muss doch mal probieren und bis ich heirate, ist das nicht alles, ist doch scheißegal. Also so, muss doch Spaß haben. Nehmen andere Bereiche der Heiligung, Umgang mit Geld, Hingabe an Gott. Dann, es gibt doch viele Wege zu Gott. Nein, es gibt einen Weg zu Gott, sagt die Bibel. Das ist immer das Kompromissfeld, um das es geht. Und die Autorität von Gottes Wort ist dann immer umstritten. Was ist die Bibel? Wie betrachtest du die Bibel? Ist die Gottes Wort für dich? Ist sie Maßstab für dein Leben? Kann man sie relativieren? Sind die anderen Bücher nicht auch gleich? Und so weiter und so fort. Das sind so die typischen Dinge. Und diese Einladung, Gott untreu zu werden, wiederholt sich. Die Hure im Begriff steht für Untreue Gott gegenüber. Wenn du das Buch des Propheten Hosea liest, dann weißt du, wie ein Mann sich fühlt, der eine Nutte geheiratet hat und die ständig wieder ihrem Gewerbe nachgeht. Und das ist richtig, richtig schlimm. Wir hatten mal ein Paar in der Beratung, habe ich irgendwann schon mal erzählt, da war das genau der Fall. Die Frau hat sich prostituiert aus Angst, dass sie ihre Lebensqualität nicht halten können, aus wirtschaftlicher Angst. Und es war eine absolute Katastrophe für die Familie. Klar, die Kinder haben nichts gewusst, aber stell dir das vor. Oder stell es dir nicht vor. Und es ist also ein Sinnbild. Ehebruch in der Bibel ist oft auch ein Sinnbild für Untreue Gott gegenüber, für Götzenanbetung. Wer da was wie dazugehört, wage ich mich nicht zu sagen. Und wer das vertritt, es gibt ja da Theorien auch unter Christen, die mich schockieren, die mich sprachlos da stehen lassen und mir die Kinnlade runterfallen lassen, weil ich bin nicht Gott und ich kann nicht sagen, der oder die Organisation ist die Hure Babylon. Wenn du das tust, begibst du dich auf dünnes Eis, ganz, ganz dünnes Eis, weil die Richterrobe gehört nicht dir, sondern sie gehört ihm. So, lass uns die Klappe halten über Dinge, von denen wir nicht sicher wissen, wie sie sind. Ich kann mit Fragezeichen leben. Und dann, endlich, da, 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 oder Anna, you raise me up. Weiß nicht, wie es weitergeht, Daniel. Oder was auch immer dein Song war, als du ein, wir hatten, lobe den Herren, den mächtigen König. Ging auch. Auf den Song kommt's nicht an, auf die Treue kommt's an, auf die Entscheidung kommt's an. Und dass wir den Dritten im Bunde haben, den Herrn, dann läuft's auf jeden Fall ein bisschen smoother. Viel, viel, viel besser. Okay. Ich möchte dich ermutigen, das Buch zu studieren. Ich möchte dich ermutigen, dich darauf einzulassen. Ich möchte kurz zusammenfassen. Habe ich total schön gemalt, wo wir uns befinden, da in der Mitte auf dem Hügel, Zeitalter der Gemeinde. Dann kommen die letzten Tage, wir sind hoffentlich vor dem Schlimmsten weg. Dann geht's weiter, die zwei Tiere, ne? Das Braune ist das Land und das andere ist das hier aus dem Meer mit den Wellen. Wir haben dann 7 Siegel, das ist kein Luftballon, der gerade die Luft verliert, das rote Ding, das ist ein Siegel. Dann kommen die 7 Posaunen, das andere da, was aussieht wie eine amerikanische Pie-Form, die ein bisschen die Fassung verloren hat, sind die 7 Schalen, dann kommt die Hochzeit des Lammes, die Schlacht bei Harmageddon, das kommt das nächste Mal, die finale Wiederkunft Jesu, das 1000-jährige Reich, das Endgericht und dann neuer Himmel, neue Erde und dann haben wir es geschafft. Okay, ein Gedanke zum Schluss. Was ist wirklich wichtig? Es ist nicht wirklich wichtig, dass du alles verstehst. Wenn du denkst, dass du alles verstehst, wer denkt, dass er steht, sehe zu, dass er nicht fällt, schreibt Paulus an die Korinther im ersten Brief irgendwo. Das ist, nee. Es ist normal, dass du Fragen und Fragezeichen hast und dass auch welche bleiben. Es ist nicht schlimm. Das Allerwichtigste ist, dass du weißt, du gehörst zu den Rocky-Christen. Zu denen, die vielleicht ab und zu mal einen auf die Fresse kriegen, die aber immer wieder aufstehen. Da, 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 ne? So. Da, 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 da. You've got me? Yes. Thank you, Sister. Das ist das Wichtige. Und dass du sagst, Herr, hilf mir durch diese Zeit, durch andere Zeiten, durch was auch immer kommt. Und ich weiß gar nicht, ob alles so düster ist. Es gibt bestimmt düstere Sachen auch noch vor uns. Aber es gibt auch richtig coole Sachen. Ich glaube an Endzeiterweckung in Europa. Und ich brenne dafür, sie zu sehen und mich darauf vorzubereiten. Und andere dafür vorzubereiten. Und mir ist egal, was bis dahin passiert oder worüber man sich im Kopf zerbrechen kann. Ich will Jesus Christus folgen, dem größten Sieger, dem größten Überwinder. Und ich will seine Stimme hören. Ich will meinen Fokus auf ihn richten. Weg von der Welt, auch weg von den Nachrichten, vom Internet, von was auch immer. Also einige der größten Vorbilder, die ich habe, Womack, Wigglesworth von früher, das waren Leute, die haben nur ein Buch gelesen. Und die haben alle anderen Quellen ignoriert. Und das war das Buch hier. Mittags, morgens, mittags, abends. Und die haben das studiert und die haben mit Gott gelebt. Und ich glaube, das ist das Stabilste, was du tun kannst. Die wirklich wichtigen Sachen kriegst du eh mit. Ich habe Leute, die mir erzählen, da in dem Dorf ist eingebrochen worden und da hat einer seine Oma erschlagen. Das kriege ich eh mit. Oder was jetzt die Regierung beschlossen hat, wenn ich die Nachrichten irgendeiner erzählt oder schreibt mir. Aber ich muss es nicht studieren. Ich muss nicht meine Zeit dafür ausgeben. Hierfür will ich meine Zeit ausgeben. Und wenn du denkst, boah, das war eine krasse Predigt, ich habe überhaupt nichts von dem verstanden, aber irgendwie scheint das mit Gott ganz cool zu sein, oder du hast was verstanden und du sagst, ich will mich mit Gott echt auf den Weg machen, dann möchte ich gerne mit dir, mit euch beten, zu Hause und auch hier im Saal. Lass uns doch dazu zusammen aufstehen, bitte. Der sicherste Platz ist an der Seite des Siegers. Und wenn du zur Gewinnermannschaft gehören willst, dann halte dich ganz eng an Jesus. Und lasst uns doch ihm unsere Hingabe erneuern oder zum ersten Mal schenken. Sprich mir folgendes Gebet nach, wenn du das vom Herzen her möchtest. Herr Jesus Christus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist und dass du der Gewinner bist. Jesus, ich bekenne dir. Ich habe Fehler gemacht. Ich habe gesündigt. Ich habe Müll verzapft. Ich brauche dich und deine Vergebung. Vergib mir meine Lebensschuld. Reinige mein Herz und hilf mir, dich kennenzulernen. Füll mich mit deinem Geist und lass mich dir nachfolgen. Von heute an bis zu meinem letzten Atemzug und dann in Ewigkeit. Amen. Amen. Wenn du das zum ersten Mal gebetet hast, schreib doch dem Bernd oder auch mir, pastorin@cclm.de, eine E-Mail und oute dich. Wir wollen dir gern helfen auf dem Weg mit Gott, wenn du das möchtest. Und wenn du das hier getan hast, du kannst dich auch an uns wenden. Wir sind gerne für dich da, um Fragen zu beantworten. Ich habe ein bisschen überzogen. Vergib mir. Vielen Dank fürs Zuhören und ja, Amen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Download-Bereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.